herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 277. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Kant vor, müssen wir nach längerer Zeit wieder dran. Dann gibt es den Rilke der Woche, das ist heute das Portal. Und vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr von euren eigenen Gedanken abgelenkt seid und gut einschlafen könnt. Und was gibt's für ein schöneres Thema zum Einschlafen als Glück? Ich habe mir heute überlegt, ich rede mal ein bisschen Tralali und Tralala über das Thema Glück. Leider kann ich euch keine Anleitung zum Glücklichsein liefern. Wenn ihr eine Anleitung zum Unglücklichsein haben wollt, es gibt ja dieses schöne Buch Anleitung zum Unglücklichsein von wem meinte ich? Paul Watzlawick oder so. Wo ich gestehen muss, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich echt aufgeregt. Weil ich dachte, es sei tatsächlich eine Anleitung zum Unglücklichsein. Ich habe es ja auch nicht verstanden, wofür man da wohl eine Anleitung braucht. Man schafft das ja wohl auch alleine, unglücklich zu sein. Das war irgendwie so zu Abi-Zeiten oder so, keine Ahnung. Da war ich irgendwie jung und naiv und fand auch irgendwie, unglücklich sein gehört irgendwie zur Coolness dazu. So ein bisschen Grufti. Ich war zwar nie Grufti, aber ja, dieses melancholische The Cure hören und ja, weiß ich nicht, gehört irgendwie mit dazu. Und Leute, die glücklich waren, kamen mir einfach nur zu blöd vor, um die Traurigkeit der Welt zu erkennen. So war ich früher mal drauf. Zum Glück bin ich so nicht mehr drauf. Ich finde es immer noch schön, Leute zu sehen, die so drauf sind, weil ich weiß, wie man dahin gerät. Leider weiß ich nicht, wie man da wieder rauskommt. Ich bin zum Glück wieder rausgekommen. Aber ja, Anleitung zum Unglücklichsein ist ein ganz nettes Buch. Wenn man das dann mal liest, dann wird einem schnell klar, okay, es ist halt alles ironisch gemeint. So quasi als Spiegel, wenn du dich ganz blöd anstellst, dann wirst du halt unglücklich und das sind die Gründe. Kann man mal lesen. Aber ich glaube nicht, dass Glück eine so universell beschreibbare Sache ist, dass man für alle Menschen gleich eine Anleitung schreiben kann, wie man denn jetzt glücklich wird. Und mit Glück meine ich jetzt natürlich nicht das Glück, das man haben kann, was man auf Englisch mit lucky bezeichnen würde, also spielerisches Glück oder ja, glückliche Umstände, glückliche Zufälle, sondern ich meine das Glück, das man empfinden kann, also ein Glücksgefühl oder vielleicht negativ ausgedrückt, dass die Abwesenheit von Sorgen und nicht von Unglück im Sinne von Pech. Ja, Sorgen und Glück. Wie komme ich auf das Thema? Ich war gestern in der Kirche bei einem Gottesdienst. Da gehe ich ja ab und zu hin. Ihr wisst das alle, ich bezeichne mich selber als Christ. Ich glaube ich habe ein Konzept von Gott, das mir hilft, bestimmte Dinge besser zu verstehen, Liebe. Und ich halte nicht so viel von Kirche, ehrlich gesagt. Kirche ist für mich so ein soziales Konstrukt, was in der Vergangenheit eine ganz andere Bedeutung hat, als sie es heute noch haben kann. Und deshalb ist die Verankerung von Kirche und Staat, die ja auch Holgi in unserem regelmäßigen Realitätsabgleich ständig anprangert, tatsächlich fehl am Platze. Finde ich auch nicht so gut. Patenkind, weiß ich gar nicht, zumindest meine Frau hat ein Patenkind und ich als Angeheirateter, bin so angeheirateter Patenonkel, die hat am Sonntag gestern in der Kirche einen Gottesdienst mitgestaltet. Das ist bei uns in Tostedt in der Johanneskirche. Gibt es einmal im Monat oder alle zwei Monate gibt es einen Johannes 2.0 Gottesdienst, heißt das. Da gestalten Jugendliche den Gottesdienst mit und gestern war das Thema Glück. Das war ganz nett, weil man die Kirche als Institution kann man ja kritisieren, noch ein Löcher, also eigentlich auch gar nicht genug, aber die Kirche als Ort, die nutze ich gerne, um mich mal kurz rauszuziehen aus dem Alltag und Zeit und Raum zu haben, meine Gedanken auf Themen zu lenken, auf die ich sonst vielleicht nicht komme, auch mal einen Anstoß zu bekommen, über Dinge nachzudenken. Und Glück ist eine Sache, über die es sich durchaus lohnt, nachzudenken, sich dessen bewusst zu werden, was macht mich eigentlich glücklich, im Allgemeinen oder jetzt speziell, und was macht mich eigentlich unglücklich und wie werde ich das möglicherweise los? Und das, ja, war ganz nett gestern. Die haben erst einen Film gezeigt, Den muss ich nochmal raussuchen. Ich glaube, das war nichts, was die produziert haben, sondern das war, glaube ich, so eine öffentliche Produktion. Da war ganz am Ende war eine URL eingeblendet. Muss ich nachher mal überlegen, ob mir die noch einfällt. Wenn sie mir noch einfällt, dann verlinke ich euch das gerne in den Shownotes. Wenn nicht, muss ich doch nochmal irgendwie forschen, was das für ein Film war. Das handelte von einer Frau, die Lotto gespielt hat und dann irgendwie 6 Richtige mit Zusatzzahl hat, dann aber irgendwie mit einem Herzanfall zusammensackt und der Lottoschein fliegt von einem Windstoß aus dem Fenster und dann ist das quasi der Film über die Geschichte dieses Lottoscheins, der am Ende bei einem Mann mit langem Bart landet, der sich diesen Lottoschein zu Hilfe nimmt, um sein Feuer anzuzünden und sagt, was für ein Glück, dass er diesen Lottoschein bekommen hat, obwohl das irgendwie 2 Millionen Euro Gewinn gewesen wären. Aber das wusste er ja nicht. Apropos Bart. Ich habe neuerdings einen Bart. Ich habe mir den Bart jetzt immer noch nicht abrasiert. Im Wesentlichen, weil ich zu faul dazu bin, mich zu rasieren. Aber auch, weil, wenn ich mich zu häufig rasiere, mein Hals stark reagiert. Also ich habe schon verschiedene Trocken- und Nassrasierer ausprobiert. Auch dieses Thema habe ich schon mit Holgi im Realitätsabgleich besprochen, glaube ich. Ich kriege das manchmal nicht mehr ganz auseinander, was ich mit Holgi in der Sendung besprochen habe und was so in der Vor- und Nach-Show, wenn wir so noch reden. Ja, ich glaube, das war in der Show mit dem Bart. Zumindest wollte ich ihn eigentlich schon abmachen. Habe ich jetzt doch noch nicht gemacht. Ich habe ihn jetzt einfach mal getrimmt und ja, jetzt habe ich halt keinen wunden Hals mehr, sondern ein Bart. Das sieht zumindest besser aus als ein wunder Hals. Und dieses ständige, ich lasse jetzt eine Woche lang den Bart stehen und dann mache ich ihn wieder komplett ab, das ist halt auch irgendwie nervig. Und wenn ich ihn jetzt irgendwie alle 2 Wochen mal trimme oder so, ist das vielleicht ein bisschen praktischer. Was für mich nämlich ein entscheidender Faktor für mein Glück ist, ist Gesundheit. Ich hasse es, krank zu sein. Ich war jetzt gerade wieder krank. Meine kleine Tochter war zuerst krank, die Lovis, und dann haben wir uns alle irgendwie angesteckt. Die große Tochter Mareile war dann auch krank und es war halt so ein Virusinfekt, so ein grippaler Virusinfekt mit Magen-Darm-Geschnissel und ja, es ist halt irgendwie doof, wenn dann irgendwie, wenn man so ein Kind hat, das irgendwie auf einmal 40 Fieber hat. Ich weiß, dass es nicht mehr so ist, dass irgendwie. Also sehr selten. Ich habe nicht Angst gehabt um sie, im Sinne von, dass sie stirbt. Natürlich sind Krankheiten immer irgendwie eine Gefahr. Ja, und Kinder können auch immer irgendwie sterben. Und das würde mich sehr unglücklich machen, übrigens, wenn meine Kinder sterben. Aber da habe ich jetzt nicht wirklich Angst drum gehabt. Trotzdem macht man sich ja so seine Sorgen. Warum ist das Kind so schrecklich krank? Was kann ich tun, dass es wieder gesund wird? Einfach damit es ihm auch besser geht. Oder ihr, also dem Kind. Und tja, letztendlich hat es mich dann auch noch getroffen. Ich war irgendwie Donnerstag, Freitag nicht mit Fieber, aber mit extremer Mattigkeit und Magen-Darm da niedergerafft. Und das ist doof. Also die Gesundheit, wenn man sie hat, ist halt ein äußerst hohes Gut. Da sollte man sehr drauf aufpassen, weil Krankheit macht halt sehr unglücklich. Und das, die Abwesenheit von Krankheit, wenn man fit ist und gesund ist, dann das ist für mich schon ein sehr wichtiger Faktor, glücklich zu sein. Ein weiterer Faktor, der mich sehr glücklich macht, sind tatsächlich meine Kinder und meine Frau, also meine Familie. Und da fällt mir immer wieder ein, am glücklichsten bin ich, wenn ich abends ins Bett gehe und vorher nochmal in die Kinderzimmer reingucke und dann sehe ich da so friedlich schlafende, leise schnarchende Kinder liegen. Das ist so schön. Das ist ein absoluter Glücksmoment für mich. Natürlich habe ich meine Kinder auch lieb, wenn sie wach sind. Das ist jetzt nicht so, dass ich die nur lieb habe, wenn sie schlafen. Aber das ist halt einfach was besonders Schönes. Ich weiß auch, dass ich da super privilegiert bin, weil Menschen, die keine Kinder haben, die können halt diesen einen Moment gar nicht bekommen. Also können die sich den nicht holen. Es gibt ja keine Orte, wo man hingehen kann, um schlafende Kinder, die ruhig atmen oder leise schnarchen, irgendwie begutachten kann. Und das ist ich weiß, dass das irgendwie eine schöne Sache ist, die nicht alle haben können oder auch nicht alle haben wollen. weil Kinder natürlich auch anstrengend sind und eine Einschränkung für viele andere Sachen sind. Also man kann viele Dinge nicht mehr unternehmen, wenn man Kinder hat. Und es kostet auch sehr viel Geld, Kinder zu haben. Deswegen finde ich die Entscheidung, keine Kinder zu haben, auch durchaus nachvollziehbar, weil es halt viele Gründe gibt, die einem dann andere Dinge verbauen. Wenn zum Beispiel Menschen mehr Glück daraus ziehen, möglichst viel von der Welt zu sehen und ständig zu reisen, das gibt's ja auch, dass man gerne verreist, dann sind Kinder halt ja eher hinderlich. Man kann zwar auch mit Kindern reisen, aber dann muss man viele andere Dinge Abstriche machen oder sehr, sehr reich sein. Geld macht zum Beispiel nicht glücklich, mich zumindest nicht. Es gibt zwar, also ein guter Freund von mir hat früher mal gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht unglücklich. Und ja, natürlich ermöglicht einem Geld ziemlich vieles, was einen dann hinterher glücklich machen kann. Aber das Geld an sich auf dem Konto oder so in der Tasche, das hilft ja eigentlich gar nicht beim Glücklichwerden. Es nimmt einem vielleicht Sorgen von der Zukunft oder so, weil man keine Angst haben muss, was wird aus morgen, habe ich genug zu essen oder so. Aber was mir da eingefallen ist zu diesem Thema Geld und Glück, ist eine Technik, die ich aus dem Produktmanagement beziehungsweise aus dem Interaction Design und möglicherweise aus dem Design Thinking, ich weiß es nicht so genau, entnommen habe. Es ist also eine fachliche Disziplin, die aus meiner Arbeit stammt. Und zwar gibt es da die Technik der Five Whys. Wenn man einer Sache auf den Grund gehen will und wirklich verstehen will, warum, und in meinem fachlichen Kontext ist das meistens, warum benutzt ein Anwender Software so, wie er sie benutzt, oder warum wünscht er sich ein bestimmtes Feature, oder warum hat er dies und jenes gemacht, dann gibt es die Technik der Five Whys. Das ist also aber auch gar nicht unbedingt auf Softwareentwicklung oder Interaction Design beschränkt. Bedeutet einfach nur, wenn man eine Antwort bekommt, soll man fragen, why, also warum. Und wenn man dann darauf eine Antwort bekommt, fragt man nochmal, why. Und das kann man eben auch mit dieser Frage, Geld macht glücklich. So. Also warum sollte Geld glücklich machen? Ja, weil man dann keine Sorgen vor der Zukunft hat. Ja. Dann fragt man, warum möchtest du denn keine Sorgen vor der Zukunft haben, oder warum hast du denn Sorgen vor der Zukunft? Das ist dann die nächste sinnvolle Frage. Ja, ich habe Sorgen vor der Zukunft, weil ich Angst habe, dass ich die Familie nicht ernähren kann, oder weil ich Angst habe, dass ich aus dem Haus ausziehen muss, weil ich die Miete nicht bezahlen kann oder den Abtrag nicht bezahlen kann. Und dann fragt man nochmal, warum? Also warum möchtest du denn in einem Haus wohnen, oder warum hast du Angst, dass du Essen nicht bezahlen kannst? Ja, mir liegt halt sehr, sehr viel an diesem Haus. Oder wir haben einen sehr hohen Lebensstandard und ich möchte ihn nicht senken. Oder ich esse halt am liebsten dieses und jenes Essen und das ist halt sehr teuer. Und dann kann er nochmal warum fragen, warum muss es denn dieses Essen sein? Könntest du nicht auch glücklich sein, wenn du keine geschlossenen Fragen stellen, auf die man mit Ja und Nein antworten kann, sondern immer offene Fragen stellen. Das ist ganz wichtig bei dieser Technik. Also, was gefällt dir denn an dem Haus so besonders, oder was schmeckt dir denn da so besonders an diesem Essen? Und irgendwann macht das natürlich keinen Sinn mehr, aber auf einmal ist man bei einem Thema, das halt nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat. Denn am Anfang dachte man, Geld macht glücklich. Und am Ende geht es darum, warum muss es Parma-Schinken sein und nicht, keine Ahnung, irgendwas Günstigeres? Oder warum musst du in so einem großen Haus leben? Kannst du nicht in einem kleineren Haus leben? Das ist ein ganz anderes Thema als das Thema Geld macht glücklich. Zum Beispiel Wohnsituation, ein eigenes Zimmer, und dann ist man auf einmal beim Thema Ruhe oder so, Tür zumachen können, eine Rückzugsmöglichkeit, und dann sind man, ja klar, diese Möglichkeiten werden einem durch Geld natürlich erleichtert, und ohne Geld ist es immer deutlich schwieriger, sowas zu bekommen. Oder weiß ich gar nicht, vielleicht ist es auch nur mit Geld einfacher, aber das ist eine ganz, ganz hilfreiche Technik, um da mal den Dingen besser auf den Grund zu gehen. Ja, und das mit dem Unglücklichsein. Ich habe früher gedacht, dass man, um wirklich glücklich sein zu können, auch unglücklich sein muss. Dass man nämlich, wenn man nie unglücklich ist, auch gar nicht erkennen kann, wie wichtig Glück ist. Oder wie, dass man mit einem hohen Unterschied zwischen Unglück und Glück den Glücksmoment erst zu einem besonderen macht. Wenn man die ganze Zeit so glücklich ist und gar kein Unglück kennt, dann ist einem das Glück wahrscheinlich nicht bewusst und möglicherweise spürt man es dann auch gar nicht. Und dann ist ja Glück eigentlich sinnlos. Wenn man aber ab und zu unglücklich ist, dann spürt man das Glück umso intensiver und genauer. Das habe ich früher zumindest gedacht. Ob das tatsächlich so ist, also ob man tatsächlich Unglück braucht, um Glück spürbar zu haben, ich glaube da mittlerweile nicht mehr. Ich hoffe es zumindest nicht. Ich weiß, dass Unglück oder Trauer oder Sorgen wahrscheinlich nicht komplett ausweichbar sind. Also man kann nicht vermeidbar sind. Jetzt kommen wir in die philosophische Ecke. Im Buddhismus ist es ja so, dass man glaubt, wenn man irgendwie die höchste Stufe erreicht hat, dass man dann nur noch glücklich seinen Bauch streichelt und unterm Baum sitzt. Aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Streben nach Glück ist schon eine wichtige Sache. Wenn man aufhört, nach Glück zu streben, dann und sich mit einer unglücklichen Situation zufrieden gibt, dann ist das, glaube ich, irgendwie nicht so toll. Also, ich glaube, dass es immer lohnenswert ist, nach mehr Glück zu streben. Und wenn man nicht nach Glück strebt, dann ist man vielleicht einfach glücklich. Ich weiß es nicht. Also ich strebe immer noch nach Glück. Und ich weiß einige Punkte, die mich glücklich machen. Ich weiß auch einige Punkte, die mich unglücklich machen. Und ich wüsste auch einige Dinge, die ich abstellen sollte, um mehr Glück empfinden zu können oder erfahren zu können. Zum Beispiel lade ich mir immer noch ein Projekt und noch ein Projekt auf. Also ich mache einfach immer sehr viel. Ich kann ganz schlecht Nein sagen zu neuen Dingen, die ich irgendwie anfangen will. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel meine Bundestagskandidatur. Völliges Quatschprojekt, irgendwie auch viel zu groß. Und das war eigentlich von Anfang an klar, dass diese Bundestagskandidatur nicht funktioniert, weil einfach zu wenig Zeit war. Also selbst wenn ich genug Zeit gehabt hätte, das ist einfach eine Sache, die macht man nicht mal eben so auf einer Arschbacke. Und die beansprucht einen dann doch sehr. Wenn es auch nur mit drüber nachdenken ist oder aber diese ganze Organisation dazu, das ist halt schon viel. Und bin so ein bisschen schlechter drin, sowas rechtzeitig zu erkennen, zu sagen, ja, das ist einfach jetzt aber auch viel. Vielleicht passt das gerade nicht mehr, vielleicht schaffst du es gerade nicht mehr. Vielleicht solltest du mal eine Sache weniger machen. Da sollte ich mal besser werden. Und sowas zu erkennen ist ganz gut. Dann kann man nämlich sich gelegentlich dazu zwingen, eine Sache mal weniger zu machen und dann mehr Raum zu haben, um bei mir ist es halt, dass ich zu viele Sachen mache. Vielleicht ist es bei jemand anders so, dass er zu wenig Dinge anfängt, weil er irgendwie Sorgen hat, dass es nicht fertig kriegt oder so. Und manchmal, für einige Leute ist es vielleicht der Kick, ich fange jetzt einfach mal an, um glücklich zu werden. Bei mir ist es halt, ich sage einfach mal nein oder ich fange einfach mal nicht an. Das wäre mal eine gute Sache manchmal. Was nicht heißt, dass ich mich verzettel, sondern die meisten Dinge schließe ich ja auch irgendwie ab und bin dann auch zufrieden mit dem Ergebnis. Aber mein Ehrgeiz ist manchmal ein bisschen groß. Klingt jetzt wie ein Bewerbungsgespräch, ne? Ich mache zu viel, ich arbeite zu viel, ich bin ein Workaholic, das ist mein größter Fehler. Wenn man sowas im Bewerbungsgespräch sagt, und ich habe schon einige Bewerbungsgespräche mitgemacht, also vor allem auf der Arbeitgeberseite, das kommt nicht gut an. Also sagt sowas nicht in Bewerbungsgesprächen. Und wenn ihr beim Arbeitgeber landet, bei dem das gut ankommt, dann geht er nicht hin. Das ist, glaube ich, nicht gut, wenn man in einer Firma arbeitet, wo Workaholic ein positives Attribut ist. Wenn man ein Workaholic ist und gerne und viel arbeitet und das auch kein Problem ist, im Sinne von ich lade mir da zu viel auf oder so, ja gut, dann mach halt, aber erwarte das nicht von anderen und Man sollte nie abstrahieren von sich selber auf andere, was sie glücklich macht. Das ist übrigens auch schon wieder aus meinem Arbeitsumfeld ein wichtiger Punkt. Als Produktmanager ist man häufig in die Versuchung geführt, sich selbst als besten Kunden zu betrachten, dass man von seinen eigenen Bedürfnissen und Ideen ausgehend überlegt, was wohl der Markt oder die Kunden irgendwie mit einem Produkt machen wollen würden. Das ist nicht so. Man muss nur einmal irgendwie einen Nutzertest machen oder irgendwie mal mit anderen Leuten reden, dann erfährt man ziemlich schnell, dass das, was man ursprünglich mal dachte, was eine gute Idee wäre, möglicherweise gar keine gute Idee ist, sondern nur eine eigene Idee war und für einen selbst vielleicht funktioniert, vielleicht nicht mal das, aber für andere Leute mal bestimmt nicht. Und genauso ist es mit dem Glück. Was einen selbst glücklich macht, macht andere Leute möglicherweise sogar unglücklich, aber nicht notwendigerweise glücklich. Und da muss man halt vorsichtig sein, dazu zu extrapolieren und zu sagen, hier, mich hat übrigens das glücklich gemacht, probier du das doch auch mal. So. Ist also eine sehr individuelle Sache, bei der es sich aber lohnt, drüber nachzudenken, wo ist es denn? Eine der Stationen in der Kirche gestern übrigens war, dass man aus einer Lostrommel quasi einen Zettel ziehen durfte. Und auf den Zetteln standen dann Zitate und auf meinem Zettel stand drauf, das Geheimnis eines glücklichen Lebens liegt in der Entsagung. Dann dachte ich zuerst, oh hier, 7 Wochen ohne. Ich mache ja gerade 7 Wochen ohne Chips. Und ja klar, die Kirche will natürlich, dass wir uns alle geißeln oder dass wir uns entsagen und keine Ahnung. Ist aber gar nicht ein christliches Zitat, sondern das ist ein Zitat von Mahatma Gandhi. Und der war ja auch ein sehr berühmter Asket oder er war berühmt dafür, dass er Asket war. Und da ist einerseits, denke ich, auch da, ja, wenn du durch die Askese glücklich wirst, dann werde dadurch glücklich. Ich glaube ihm auch, dass das ein Schlüssel zu seinem Glück war. Aber es muss ja nicht für mein Glück gelten. Das kann ja bei meinem Glück ganz anders sein. Andererseits wird dieses Zitat ja auch aufgegriffen im Film Fight Club. The things you own end up owning you, habe ich letztens gerade gebracht, dieses Zitat. Je mehr man besitzt, desto mehr besitzen einen diese Besitztümer. Gerät man in den Besitz dieser Besitztümer und im Umkehrschluss bedeutet das ja, je weniger man besitzt, desto freier ist man. Und das glaube ich eigentlich schon. Also hier mit je weniger man zurechtkommt, was materielle Besitzgüter angeht, desto freier ist man und desto mehr Raum hat man auch, um glücklich zu sein. Das glaube ich schon. Ja, andererseits, ich habe hier ein tolles Haus übrigens. Ich habe hier ein schönes Zimmer mit einem weichen Sofa und einer kuscheligen Wolldecke. Und ich habe hier ein Mikrofon, was eigentlich viel zu teuer ist für das, was ich damit mache. Ich spreche da rein und das Signal landet in einem viel zu teuren Aufnahmegerät, damit ich die Datei dann hinterher hochladen kann ins Internet über eine teure Internetleitung. Das Ganze macht mich glücklich. Ich bin froh, dass ich hier in diesem Haus wohnen kann. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich bin froh, dass ich dieses Equipment habe, um einen Podcast zu produzieren, weil mich das sehr glücklich macht. Wenn ich jetzt die 5 Whys anwende, dann kommt da ziemlich schnell, warum macht es mich denn glücklich, diesen Podcast zu produzieren? Ja, weil ich da Feedback bekomme von meinen Hörern. Ja, warum macht dich dieses Feedback denn glücklich? Ja, ich habe das Gefühl, dass ich Leuten etwas Gutes tun kann. Und dann ist es halt dieses Gefühl, also diese Bestätigung, das, was ich tue, hat einen Sinn oder hilft jemand anders. Da komme ich halt relativ schnell hin mit den 5 Whys, dass ich da irgendwie mit dem, was ich hier habe, meine Chance nutzen kann, etwas zu tun, was andere Leute glücklich macht. Also anderen Leuten Glück bereiten, macht mich auch glücklich. Weil ich darin dann einen Sinn für meine Sachen sehe. Ja, sehr persönlich diese Episode. Aber damit werdet ihr schon klarkommen müssen. Apropos persönlich. Ich hatte das Glück, dass einer meiner Hörer, der Simon, für eine Firma arbeitet, die eine Loge beziehungsweise ein Separé gemietet hat im Millerntor-Stadion, im Stadion SC St. Pauli. Da gibt's halt eine ganze Reihe, eigentlich gibt's sogar drei Reihen von Logen, die halt beim FC St. Pauli Separés heißen. Das sind halt über den Sitzplatztribünen der Haupttribüne und der Süd, da gibt es so, über der Haupt ist es halt zweistöckig, deswegen habe ich gesagt drei Reihen, über der Süd ist das einstöckig, sind das große Räume, vielleicht so 20 Quadratmeter, ich weiß es gar nicht so genau, die halt zum Stadion hin, also zum Spielfeld hin, komplett verglast sind. Da kann man dann also drin stehen und rausgucken aufs Spielfeld. Oder man geht halt durch so eine Terrassentür raus und setzt sich da auf die Sitze, die halt dann noch extra für diese Logen sind. Das sind also die super-duper Premium-Plätze in so einem Stadion. Und es gibt halt Firmen, die mieten sich so eine Loge, dann halt. Die werden nicht pro Spieltag vermietet, sondern für ganze Saisons. Und diese Firmen machen das in der Regel, um dort mit Geschäftskunden einfach einen netten Termin zu verbringen. Vielleicht anschließend in diesem Separé noch ein bisschen Geschäftsgespräche zu führen oder so. Einfach um Kunden oder Geschäftspartnern einfach mal was Gutes zu tun oder irgendwie einen schönen Nachmittag anbieten zu können. Das machen halt einige Firmen. Und die Firma, für die der Simon arbeitet, hat eben so eine Loge. Und da war ein Platz frei, beziehungsweise hatten sie halt für den letzten Spieltag am Samstag gegen FC Ingolstadt hatten sie ja nicht alle Karten für diese Loge vergeben. Und dann waren da welche übrig. Und meine Frau und ich waren dann eingeladen in diese Loge. Das war mal was Besonderes. Wir wären ja sowieso ins Stadion gegangen auf der Nord, aber da ich ja gesundheitlich noch ein bisschen angeschlagen war, war ich total glücklich, dass ich dann eben nicht auf dem zugigen Platz auf der Nord sitzen muss, sondern in der Loge mich aufhalten kann. Und das war mal eine ganz andere Erfahrung. Also ich war auch zum ersten Mal bei einem Fußballspiel auf der Nord, zuletzt auf der Haupttribüne. Zuletzt war ich auf der Haupttribüne zu einem Kinofilm. Da wird im Sommer manchmal eine Kinoleinwand aufgebaut und da war noch die alte Haupttribüne da, also noch dieses alte ranzige Gestell, klein und so ein bisschen schedderig. Und jetzt ist halt irgendwie echt alles schickimicki, richtig toll, ganz modern, sauber, aber hübsch eingerichtet. Die ganze Haupttribüne hat mir sehr gut gefallen, wenn man da drin rumläuft. Wir haben auch kurz in den Ballsaal reingeguckt, das ist so ein großer Veranstaltungssaal noch. Echt toll. Also hat richtig Freude bereitet, da die Räumlichkeiten zu sehen. Und auch das Spiel konnte man gut sehen von da oben. Also wir haben dann vom Separé aus gemeinsam das Spiel geguckt und der Blick ist toll. Also man ist zwar recht hoch, aber es ist auch recht steil. Insofern kann man so von oben aufs Spielfeld drauf gucken und man konnte alles sehr gut sehen. Die Stimmung war nochmal ganz anders. Also ich kenne jetzt halt die Stimmung auf allen vier Tribünen, teilweise auch auf unterschiedlichen Seiten dieser Tribünen. Und man kann von der Haupttribüne aus die Stimmung im Stadion sehr gut beobachten, weil auf der Haupttribüne gibt es nur Sitzplätze und entsprechend sind da deutlich weniger Menschen. Und die machen auch nicht so viel Radau. Also da wird zwar gerufen und geklatscht und gesungen. Ich glaube, es wurde überhaupt nicht so gesungen. Also recht wenig im Vergleich zu den anderen Tribünen zumindest. Auf der Süd im Millerntor stehen die, ist unten im Stehplatzbereich, stehen die Ultras. Die haben halt Vorsänger bzw. Einsänger, die halt das ganze Spiel über Lieder anstimmen und dann mit den Fans singen und die hüpfen die ganze Zeit. Das ist halt Dauerspaß und Dauer-Support. Auf der Gegengrade gibt es mehr so, das schwappt immer mal so stimmungsmäßig Lied durch und manchmal wird auch einfach nur St. Pauli, St. Pauli gerufen, um die Mannschaft in bestimmten Situationen besser anzufeuern. Da gibt es Wechselgesänge zwischen den einzelnen Tribünen und so. Auf der Nord ist es so ein bisschen wie auf der Gegengerade, nur ein bisschen ruhiger, weil da eben nochmal wieder weniger Leute sind. Und mit weniger Leuten ist es auch immer etwas schwieriger, das in Gang zu bringen. Ich habe auch schon ab und zu mal versucht, einen Fangesang anzustimmen und andere Leute mitzureißen, dass sie mal mitsingen. Aber es ist einfach einfacher, wenn mehr Leute da sind und wenn Stehfans da sind. Auf der Haupttribüne, da sitzen halt alle. Und da ist einfach so, es ist nicht so einfach, da einen gemeinsamen Support irgendwie aufzubauen mit Liedern. Und dadurch war es halt recht leise und dadurch konnte ich ganz gut hören, was so passiert. Ja. Ich glaube, wenn man auf der Süd steht, kriegt man halt von dem Support der anderen Tribünen einfach gar nichts mit. Jetzt kann ich auch verstehen, warum die denken, dass auf der Nord nur Modefans sitzen, die nie supporten. Das ist so ein bisschen der Vorwurf einiger Fans, die sich als die besseren Fans verstehen, weil sie mehr Support leisten oder so. Dass auf der Nord nur Leute sitzen, die ihn nicht supporten. Ja, das ist nicht der Fall. Ihr könnt es nur einfach nicht hören. Es ist durchaus ruhiger da, aber es ist nicht so, dass da nichts passiert. Ja, zum Spiel sage ich einfach mal, achso, es gab auch ein Fußballspiel am Samstag, genau. Da gibt es nichts dazu zu sagen. Das hat mich nicht glücklich gemacht. St. Pauli hat nicht verloren, aber es war einfach ein ganz, ganz schlechtes Fußballspiel, wo nichts geglückt ist. Zum Glück aber auch nicht den, und hier meine ich jetzt Glück im Sinne von spielerisches Glück, auch nicht den Ingolstädtern. Die waren genauso unfähig wie die St. Paulianer. Hatten viel mehr Chancen. Eigentlich hätten die Ingolstädter gewinnen müssen. Ja, ein Trauerspiel quasi. Aber naja, mit so einer, in so einem Separé, mit irgendwie netten Leuten, mit denen man sich dann auch unterhalten kann und so einem Currywurst-Buffet und Kuchen und Getränken. Das ist schon mal ganz nett und dann erträgt man auch so ein ganz, ganz schauriges Fußballspiel. Mal sehen, morgen spielt St. Pauli in Paderborn. Ein weiterer Teilnehmer des Schneckenrennens um den Aufstieg. Das hatten wir vor 2 Jahren schon mal, dass irgendwie ganz viele Mannschaften irgendwie noch um den Aufstieg spielen, aber keiner will so richtig sich da absetzen oder mal gewinnen. Das nennt man dann Schneckenrennen, wenn irgendwie ja immer nur so einpunkteweise, oh, wir haben unentschieden gespielt, ein Glück, wir haben einen Punkt gemacht. Kann es doch irgendwie nicht sein. Also ich wäre sehr froh, wenn der FC St. Pauli nicht aufsteigt, weil mit dieser Mannschaft, die so abwechslungsreiche Leistung bietet, sag ich mal, da haben wir in der ersten Liga einfach nichts verloren. Das war nicht Bundesliga, das war mittelmäßige zweite Liga. Eigentlich war es mehr so Jugendforscht, ehrlich gesagt. St. Pauli hat halt viele junge Leute auf dem Platz stehen. So ein Michael Gregoritsch mit 19 Jahren und ein Halstenberg, der ist irgendwie 21 oder so. Schatkowski hat gar nicht gespielt, der war gelb gesperrt. Tom Tribul ist auch irgendwie 20 oder so. Und ja, das ist halt Jugendforscht. Da ist halt wenig Erfahrung, wenig so, wir müssen jetzt einfach mal hier dreckig den Sieg einfahren oder so. Da kann man halt nicht viel erwarten, aber in der ersten Liga haben die einfach mal nichts verloren. Das macht keinen Sinn, dass diese Mannschaft so in der ersten Liga irgendwie auftritt. Es sei denn, St. Pauli landet durch Zufall auf Platz 3 und muss in der Relegation gegen den HSV ran. Dann bin ich natürlich für St. Pauli. Ich bin da Mitglied in dem Verein und ich habe ja nichts gegen den HSV und von mir aus sollen die gerne den Klassenerhalt schaffen. Aber in der Relegation, da gibt es natürlich eine ganz klare Ansage. Tut uns leid, der HSV muss leider die Uhr anhalten. Aber das ist ja noch ein paar Spieltage hin. Vielleicht kriegt der HSV einfach nochmal die Kurve und schafft den Klassenerhalt auch ohne St. Pauli. Und dass St. Pauli überhaupt auf den 3. Platz kommt, will ich erst noch sehen. Ich glaube nicht dran. Und ich hoffe es auch nicht, weil das wird ein Katastrophenjahr in der ersten Liga. Dann können wir gleich mit 0 Punkten wieder absteigen. Nein, nicht mit 0 Punkten, aber außer mit ein paar sehr, sehr glücklichen Punkten, die wir einfahren, wird das nichts. So, Thema Glück ist, glaube ich, dann auch abgeschlossen. Thema Fußball sollte auch abgeschlossen sein. Ich gucke nochmal eben, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht zum Thema Glück, ob ich das irgendwie alles jetzt... Also zwei Dinge, die hatte ich mir noch aufgeschrieben, die mich, die noch Faktoren sind für mein Glück. Das eine ist Freundlichkeit. Wenn andere Menschen untereinander oder zu mir freundlich sind, das macht mich glücklich. Unfreundlichkeit macht natürlich auch unglücklich im Umkehrschluss, aber ich finde immer, wenn Menschen zueinander finden und sich verstehen und eine Art und Weise finden, wie man miteinander umgehen kann oder sollte oder sich gegenseitig was schenken oder einfach freundlich sind im Sinne von, ich bin freundlich zu dir, nicht weil ich weiß, dass ich dann hinterher einen Vorteil habe, sondern weil ich es kann und weil ich es möchte. Dieses bedingungslose Schenken von Freundlichkeit, das macht mich glücklich. Ist auch ein Motiv für diesen Podcast. Ich schenke euch den. Den bekommt ihr so gratis. Ihr müsst dafür nichts zahlen. Ihr müsst dafür nichts tun. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt. Und vielleicht würde ich es auch nicht mehr machen, wenn ihr mir kein Feedback gebt. Aber das Feedback brauche ich doch im Wesentlichen dafür, um quasi den Beleg dafür zu haben, dass meine Freundlichkeit ankommt und dass ich auch was Sinnvolles tue, was euch auch glücklich macht. Freundlichkeit, Leuten Dinge schenken, die sie nicht haben wollen, ist natürlich Quatsch. Sondern es muss ja auch irgendwie ankommen. Das ist eine wichtige Sache. Und dann gibt's noch eine Sache, die mich regelmäßig glücklich macht, und das ist Erkenntnis. Wenn ich Dinge verstehe, wenn ich neue Dinge lerne, und wirklich erkenne, warum Dinge sind, wie sie sind, das macht mich glücklich. Ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt habe ich ein bisschen mehr verstanden, wie die Welt funktioniert oder wie ich funktioniere oder das finde ich toll. Das macht mich glücklich. Letztes Wort zum Thema Glück. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Es gibt ein neues Spiel. Das gibt es jetzt irgendwie ein paar Wochen lang. Ist ein ziemlicher Hype. Und ich habe das heute beim Mittagessen erwähnt, ob die anderen das schon durchgespielt haben. Und keiner kannte das. Da war ich sehr überrascht. Und deswegen wollte ich euch auch nochmal davon erzählen, damit ihr nicht hinterher sagen könnt, Mensch, Tobi, hättest du mal was davon erzählt. Allerdings muss ich euch warnen, wenn ihr anfangt, dieses Spiel zu spielen, werdet ihr wahrscheinlich süchtig, so wie ich süchtig danach geworden bin. Das Spiel heißt 2048. Es ist ein sehr einfaches Puzzlespiel. Gibt's für Mobiltelefone. Gibt's wahrscheinlich auch als Browserspiel. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Ich habe das auf meinem Android-Handy. Gibt's aber auch für iPhones. Das ist ein Spielfeld mit 4x4 Feldern quadratisch. Und auf den Feldern sind ja quasi so Spielplättchen mit Zahlen drauf. Das Einzige, was man machen kann, ist diese Plättchen hin und her wischen. Nach oben, unten, links oder rechts. Und alle Plättchen bewegen sich dann in diese Richtung. Es sei denn, alle Plättchen sind in der Richtung schon am Anschlag, dann passiert einfach nichts. Wenn man nun zwei Plättchen gegeneinander schiebt, die den gleichen Wert haben, dann werden diese Werte addiert. Es fängt an mit Zweien und Vieren. Nach jedem Spielzug wird irgendwo durch Zufall eine 2 oder 4 platziert. Und dann kann man diese Zahlen so zusammenschieben. Und so ergeben sich halt die Zweierpotenzen. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 und letztendlich 2048, indem man immer Plättchen mit dem gleichen Wert zusammenschiebt. Und das Ziel ist einfach, durch Hin- und Herwischen diesen Wert, nämlich 2048, herzustellen. Der Rest der Fläche muss nicht leer sein, da kann ruhig noch was rumliegen. Aber das Ziel ist einfach nur, diese 2048 herzustellen. Und das ist alles. Damit habe ich das komplette Spiel beschrieben. Mehr Regeln gibt's nicht und mehr Features gibt's auch nicht. Es gibt noch irgendwie so einen Punktestand, aber der ist völlig irrelevant. Also für die Spielzüge gibt's irgendwie Punkte. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie viel oder was das soll. Es ist aber auch nicht wichtig. Also Das kann man komplett ignorieren, dieses Feature. Und es klingt sehr einfach. Und man hat auch schnell das Gefühl, ah, ich habe es verstanden, was ich machen muss. Schieb hier so Zahlen zusammen. 2 Achten ergeben eine 16, 2 Zweien ergeben eine 4 und so weiter. Dann wischt man so rum. Und weil nach jedem Spielzug ein zufälliges weiteres Plättchen gelegt wird, ist halt irgendwann, wenn man die Dinge nicht richtig zusammengeschoben hat, das Spielfeld voll. Und dann muss man neu anfangen. Mit 2 Zweien meistens. Und ja, das habe ich jetzt schon bestimmt 50, 60, 70 Mal probiert und ich habe es noch nicht geschafft, 2048 zusammenzuschieben. Ich habe sogar mittlerweile mir Strategien angeguckt. Also der Florian Freistetter, der den tollen Podcast Sternengeschichten macht. Astrodiktikum nennt er sich an seinem Blog. Astrodiktikum Simplex, glaube ich. Der macht jetzt auch mit Holgi zusammen in Vrindt das Thema Wissenschaft. Der Florian Freistetter, der hat auf Facebook seinen Screenshot von der 2048 gepostet und noch dazu geschrieben, was er für die gute Strategie hält. Also das heißt, man kann natürlich Strategien entwickeln, wann man wie was, welche Situation löst. Und es gibt wohl Strategien, die besser sind als andere Strategien natürlich. Trotzdem gibt es noch diesen Glücksfaktor und damit meine ich jetzt nicht das Glücksgefühl oder Empfinden, sondern es werden halt durch Zufall Plättchen platziert und da gibt es natürlich günstigere und ungünstigere Orte, wo diese neue 2 oder 4 platziert werden kann oder ob es ein 2 oder 4 ist, ist natürlich auch nochmal Glückssache. Trotzdem gibt es natürlich Strategien. Auf Stack Overflow habe ich jetzt schon jemanden gefunden, da gab es die Frage, welches wohl die beste Strategie ist und da hat jemand geantwortet, beste weiß ich nicht, aber ich habe hier mal ein Programm geschrieben, das Spiel löst und das ist ähnlich wie ein Schachprogramm programmiert mit so Brute Force. Ich gucke mal 2, 3 Züge in die Zukunft, was wohl passieren kann und halte mich außerdem noch an so 2, 3 Regeln und diese 2, 3 Regeln, die verrate ich jetzt hier nicht. Falls ihr das Spiel spielen wollt, spielt es erstmal so. Und wenn ihr rausfinden wollt, welche Strategien wohl förderlich sind, dann findet ihr da sicherlich auch schnell was, wenn ihr danach googelt. Mir macht es einen Heidenspaß. Ich finde es richtig, richtig gut. Kurz bevor ich hier die Sendung angefangen habe, habe ich es auch noch gespielt und ich bin gerade bei in diesem Spiel, also ein Spiel dauert halt so, weiß nicht, vielleicht 10 Minuten. Dauert alles nicht so lange. Ich bin gerade bei 1024 angekommen und der Rest des Spielfelds ist größtenteils leer. Ich habe das Bild zu diesem Spielzug sogar auch gerade getwittert. Also wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr es gerade gesehen, wie mein Spiel gerade aussieht. Und ich bin guter Dinge, dass aus diesem Spiel auch eine 2048 wird. Das werde ich nachher noch zu Ende führen, das Spiel. Ja, aber zuerst werde ich diese Aufnahme zu Ende führen. Dazu setze ich mich mal kurz ein bisschen aufrechter hin, damit ich bequemer vorlesen kann. Wir kommen zum Rilke der Woche. Der Rilke der Woche ist heute aus dem Buch 88 Gedichte. Wie viel sind da eigentlich noch übrig? Oh, Halbzeit, 50% habe ich vorgelesen. Heute wieder ein etwas längeres. Es heißt Das Portal mit 3 Abschnitten. Römisch 1. Da blieben sie, als wäre jene Flut zurückgetreten, deren großes Branden an diesen Steinen wusch, bis sie entstanden. Sie nahm im Falle manches Attribut aus ihren Händen, welche viel zu gut und gebend sind, um etwas festzuhalten. Sie blieben von den Formen in Basalten durch einen Nimbus, einen Bischofshut, bisweilen durch ein Lächeln unterschieden, für das ein Antlitz seiner Stunden Frieden bewahrt hat, als ein stilles Zifferblatt. Jetzt fortgerückt ins Leere ihres Tores, waren sie einst die Muschel eines Ohres und fingen jedes Stöhnen dieser Stadt. Römisch 2. Sehr viele Weite ist gemeint damit, so wie mit den Kulissen einer Szene die Welt gemeint ist und so wie durch jene der Held im Mantel seine Handlung tritt, so tritt das Dunkel dieses Tores handelnd auf seiner Tiefe tragisches Theater, so grenzenlos und wallend wie Gott, Vater und er und so wie er sich wunderlich verwandelnd in einen Sohn, der aufgeteilt ist hier auf viele kleine, beinahe stumme Rollen, genommen aus des Elends Zubehör. Denn nur noch so entsteht, das wissen wir, aus blinden, fortgeworfenen und tollen der Heiland wie ein einziger Akteur. Römisch 3. So ragen sie die Herzen angehalten, sie stehen auf Ewigkeit und gingen nie, nur selten tritt aus dem Gefell der Falten eine Gebärde aufrecht, steil wie sie, und bleibt nach einem halben Schritte stehen, wo die Jahrhunderte sie überholen. Sie sind im Gleichgewicht auf den Konsolen, in denen eine Welt, die sie nicht sehen, die Welt der Wirrnis, die sie nicht zertraten, Figur und Tier, wie um sie zu gefährden, sich krümmt und schüttelt und sie dennoch hält, weil die Gestalten, dort wie Akrobaten, sich nur so zuckend und so wild gebärden, damit der Stab auf ihrer Stirn nicht fällt. Der Rilke der Woche. Nächste Woche heißt, du musst das Leben nicht verstehen. Und das beruhigt mich sehr. Heute lese ich euch mal wieder Immanuel Kant vor. Ich hoffe, ich habe das vorhin in der Begrüßung richtig gesagt. Ja, genau, habe ich. Kritik der reinen Vernunft. Zweite hin und wieder leicht verbesserte Ausgabe. Bei 47% im Kindle E-Book. Wir sind bei des zweiten Buchs der transzendentalen Dialektik. Erstes Hauptstück von den Paralogismen der reinen Vernunft. Augen zu und zugehört. Der logische Paralogismus besteht in der Falschheit eines Vernunftschlusses, der Form nach sein Inhalt mag übrigens sein, welcher er wolle. Ein transzendentaler Paralogismus aber hat einen transzendentalen Grund, der Form nach falsch zu schließen. Auf solche Weise wird ein dergleichen Fehlschluss in der Natur der Menschenvernunft seinen Grund haben und eine unvermeidliche, ob zwar nicht unauflösliche Illusion bei sich führen. Jetzt kommen wir auf einen Begriff, der oben in der allgemeinen Liste der transzendentalen Begriffe nicht verzeichnet worden und dennoch dazugezählt werden muss, ohne doch darum jene Tafel im Mindesten zu verändern und für mangelhaft zu erklären. Dieses ist der Begriff oder, wenn man lieber will, das Urteil, ich denke. Man sieht aber leicht, dass er das Vehikel aller Begriffe überhaupt und mithin auch der transzendentalen sei und also unter diesen jederzeit mit begriffen werde und daher ebenso wohl transzendental sei, aber keinen besonderen Titel haben könne, weil er nur dazu dient, alles Denken als zum Bewusstsein gehörig aufzuführen. Indessen, so rein er auch vom Empirischen, dem Eindruck der Sinne ist, so dient er doch dazu, zweierlei Gegenstände aus der Natur unserer Vorstellungskraft zu unterscheiden. Ich als denkend bin ein Gegenstand des inneren Sinnes und heiße Seele. Dasjenige, was ein Gegenstand äußerer Sinne ist, heißt Körper. Demnach bedeutet der Ausdruck Ich als ein denkend Wesen schon den Gegenstand der Psychologie, welche die rationale Seelenlehre heißen kann, wenn ich von der Seele nichts weiter zu wissen verlange, als was unabhängig von aller Erfahrung, welche mich näher und in konkreto bestimmt, aus diesem Begriffe Ich, sofern er bei allem Denken vorkommt, geschlossen werden kann. Die rationale Seelenlehre ist nun wirklich ein Unterfangen von dieser Art, denn wenn das mindeste Empirische meines Denkens irgendeine besondere Wahrnehmung meines inneren Zustandes noch unter die Erkenntnisgründe dieser Wissenschaft gemischt würde, so wäre sie nicht mehr rationale, sondern empirische Seelenlehre. Wir haben also schon eine angebliche Wissenschaft vor uns, welche auf dem einzigen Satze, ich denke, erbaut worden und deren Grund oder Ungrund wir hier ganz schicklich und der Natur einer Transzendentalphilosophie gemäß untersuchen können. Man darf sich daran nicht stoßen, dass ich doch an diesem Satze, der die Wahrnehmung seiner selbst ausdrückt, eine innere Erfahrung habe und mithin die rationale Seelenlehre, welche darauf erbaut wird, niemals rein, sondern zum Teil auf ein empirisches Prinzipium gegründet sei. Denn diese innere Wahrnehmung ist nichts weiter als die bloße Apperzeption. Ich denke, welche sogar alle transzendentalen Begriffe möglich macht, in welchen es heißt, ich denke die Substanz, die Ursache und so weiter. Denn innere Erfahrung überhaupt und deren Möglichkeit oder Wahrnehmung überhaupt und deren Verhältnis zu anderer Wahrnehmung, ohne dass irgendein besonderer Unterschied derselben und Bestimmung empirisch gegeben ist, kann nicht als empirische Erkenntnis, sondern muss als Erkenntnis des Empirischen überhaupt angesehen werden und gehört zur Untersuchung der Möglichkeit einer jeden Erfahrung, welche allerdings transzendental ist. Das mindeste Objekt der Wahrnehmung, zum Beispiel nur Lust oder Unlust, welche zu der allgemeinen Vorstellung des Selbstbewusstseins hinzukäme, würde die rationale Psychologie sogleich in eine empirische verwandeln. So, an dieser Stelle mache ich eine Pause. Ich merke gerade, dass ich zu müde werde, als dass ich mich noch auf diesen Text zum Vorlesen konzentrieren könnte. Also nicht, dass ich ihn verstehen wollen würde, aber vorlesen möchte ich ihn ja schon ganz gern. Mir fallen hier nur so langsam die Augen zu. Ich bin recht müde, der Tag war anstrengend. Erster Tag im Büro nach einer Woche Abwesenheit. Ich sag's euch, ja, das war anstrengend. Aber ich hatte auch sogar heute im Büro meine glücklichen Momente. Das war auch schön. Ja, wenn ich hier schon nicht lange vorlese, kann ich euch vielleicht noch ein paar sachdienliche Hinweise geben. Am Mittwoch gibt es einen Realitätsabgleich. Nächste Woche allerdings nicht, da kann ich nicht. Es gibt ein neues Radiorollenspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Prinzip. Guckt mal auf radiorollenspiel.de. Da gibt es gerade eine neue Staffel, Der geplatzte Prinz, die ich äußerst amüsant finde. Also alle außer der dritten Folge, bei der habe ich mitgespielt. Die war nur so mäßig amüsant. Ich fand es recht anstrengend, das so mitzuspielen, weil die Zeit so begrenzt war auf eine Stunde. Und das war ja auch schön, aber auch hektisch. Am Ende zumindest. Aber lustig war es allemal doch, ja. Und die anderen Episoden, ich habe hier zu Hause größtenteils live mitgehört und kann euch das nur ans Herz legen, da mal in diese Aufnahmen reinzuhören. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr mal machen. Und dann habe ich noch einen letzten Werbeblock. Falls ihr aus der Nähe von Leverkusen kommt, habt ihr die Möglichkeit, zu einem Hörertreffen zu gehen. Nicht von mir, sondern von meinen beiden Lieblingspodcasts quasi. Also zumindest zweier Podcasts, die ich sehr regelmäßig höre und immer wieder lobe und immer wieder gerne anhöre und empfehle. Nämlich Hit Miss Germany und die Esel und Teddy Show. Die machen gemeinsam ein Hörertreffen, Podcastertreffen in Leverkusen. Findet ihr auf hitmiss.de alle Informationen am 5. April, glaube ich, 2014. Ich würde da total gerne hinfahren, aber das werde ich nicht schaffen. Das ist sehr schade. Naja, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dort, falls ihr dorthin fahrt. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch viel Glück im Sinne von Glück empfinden und viel Schlaf und Erholung wünsche ich euch auch. Und Gesundheit. Gesundheit ist, ich glaube nie, es gibt echt wenig Leute, die ohne Gesundheit glücklich werden. Natürlich gibt es Leute, die krank sind und dagegen nichts tun können. Denen wünsche ich auch viel Glück. Und dass sie von der Gesundheit, die sie noch haben, möglichst viel Glück zehren können. Das, ja, wünsche ich euch allen. Also schlaft gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.